Ich möchte zu der Predigt einen Text lesen aus Römer Kapitel 13. Wer die Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Wir werden uns den Text lesen, Römer 13, ab Vers 8 bis Vers 14, bis Ende des Kapitels. Römer 13, 8 bis 14. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches anderes Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nichts nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und in Trinkerlagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht im Streit und im Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Als ich vor einigen Zeit diesen Text las, hat er mir sehr angesprochen. Und ich, nach einigen Überlegungen, dachte ich würde über diese zweite Hälfte des Textes mich eine Predigt vorbereiten, wo es darum geht, dass wir wach werden sollen, vom Schlaf aufwachen, denn die Stunde des Kommens des Jesus ist nah. Und als ich mich näher beschäftigte mit diesem Text, stellte ich doch fest, es ist in einem engen Zusammenhang mit der Liebe. Wir können hier die Liebe nicht rausnehmen. Es ist ein zusammenhängender Text. Und wenn es darum geht, Kennzeichen von Christen zu nennen, so kommt man sehr schnell und oft in erster Linie auf die Liebe, auf die Nächstenliebe zu sprechen. Und dennoch stellen wir als Gläubige immer wieder fest, dass die Nächstenliebe auch im Leben der Christen nicht etwas Selbstverständliches ist. Sie steht oft in Gefahr. Ich denke, genau in diesem Zusammenhang spricht Paulus diesen Text hier an. Die Liebe steht in Gefahr, deswegen sagt er, werdet wach. Denn wir werden geprägt, ohne dass wir es oft merken, von dem Einfluss unserer Gesellschaft, von vielem, was in dieser Welt ist, so wie er es hier auch vergleicht mit der Welt, die finster ist. Und wir merken es oft nicht, wie sich das auch bis hin in die Gemeinde unter Gläubigen hineinschleicht. Und dieser Einfluss, meinen wir oft, dass wir Recht damit haben. Wir können doch auf unser eigenes Recht pochen, in unserem Wohlstand leben und den anderen auch übersehen oder vielleicht sogar missachten. Und so kommt das langsam und Begriffe wie Opferbereitschaft, Dienst, Nächstenliebe werden zu Fremdwörtern. Ich habe gelesen von einem Stefan Holthaus, Theologielehrer in Gießen. Er schreibt in seinem Buch Werte, was Deutschland wirklich braucht. In diesem Buch schreibt er, ich mache mir Sorgen um unser Land. Nicht um die wirtschaftliche Lage. Meine Sorge drehen sich vielmehr um das menschliche Miteinander. Und das ist der Aufruf hier von Paulus, der Aufruf der Heiligen Schrift. Bleibe wachsam in der Nächstenliebe. So würde ich diesen Text hier zusammenfassen. Bleibe wachsam in der Nächstenliebe. Die Gefahr ist sehr schnell, dass wir es vielleicht sogar ohne zu merken, da wegkommen von der Nächstenliebe, von dem, was Paulus hier beschreibt. Er beginnt diesen Text und er sagt, wir sind schuldig zu lieben. Er benimmt das hier mit diesen Gedanken auf und er sagt, seid niemand etwas schuldig, außer dass wir einander lieben. Wie können wir das erklären, diese Aussage? Ich denke, das, was Paulus hier sagt, ist, wenn wir alles getan haben, was richtig ist, was wir tun sollen, dann bleibt immer noch, dass wir einander lieben. Dann bleibt das immer noch, dass wir lieben. Und wenn wir meinen, wir haben geliebt, dann bleibt das wieder, dass wir lieben sollen. Diese Schuld, so wie Paulus das hier beschreibt, oder diese Aufgabe, die bleibt und soll bleiben ein Kennzeichen der Gläubigen. Wenn wir diesen Zusammenhang hier anschauen, so merken wir, Paulus spricht hier schon früher von der Liebe. Er beginnt nicht hier in Kapitel 13, Vers 8 von der Liebe zu sprechen. Wenn wir uns den Römerbrief anschauen, so sehen wir, bis Kapitel 12 spricht Paulus von der Lehre über Christus, über das Heil, über die Errettung, über unsere Gnade spricht er, über den Heilsplan Gottes, bis Kapitel 12. Und dann ab Kapitel 12 spricht Paulus davon, wie diese Lehre über die Errettung in der Praxis der Gläubigen aussieht. Und er beginnt gleich in Kapitel 12 und er sagt, wir sollen unsere Leiber hingeben als ein Opfer, als wiedergeborene Menschen, spricht er davon, wie wir leben sollen. Und gleich im Kapitel 12, wo er davon spricht, dass wir begabt sind, beginnt er ab Vers 8 schon über die Liebe zu sprechen. Und er spricht da über die Liebe. Und er sagt da als erstes, Verse 9 und 13, eure Liebe sei echt. Die soll ungeheuchelt sein. Dieses Wort gebraucht Paulus da ab Vers 9. Unsere Liebe soll echt sein. Und er zählt einige praktische Dinge auf, wie sich unsere Liebe äußern kann im Leben, untereinander. Ab Vers 14 bis 21 schreibt er davon, dass wir auch unbequeme Menschen lieben sollen. Es werden nicht immer Menschen sein, die uns auch zurücklieben. Es wird auch Situationen geben, wo Menschen uns Böses antun. Und er beschreibt das auch so mit Böses. Und er sagt, wir sollen die Menschen auch lieben. Wir sollen die Gutes tun. Wir sollen mit Guten zurückwirken. Und da kommen in diesem Zusammenhang diese Aussagen, wie so vieles nur an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Oder lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das sind praktische Auswirkungen der Liebe. Das, was er hier beschreibt. Und dann im Kapitel 13, da merken wir, Paulus schiebt auf einmal ein Thema hinein, wo wir sagen, passt das jetzt mit der Liebe hier zusammen? Und zwar in den ersten 7 Versen geht es darüber, dass Paulus über die Obrigkeit spricht. Dass wir die Obrigkeit untertan sein sollen. Das spricht er in den ersten Versen an. Und ich denke, das, was Paulus hier, warum er das hier so mit hineinschiebt, mitten in dem Thema von der Liebe ist, dass wir Menschen sehr schnell eine Schlussfolgerung haben, wenn wir andere, und gerade die, die Böses vorhaben, lieben werden, dann werden sich diese Menschen zum Guten verändern. Das ist sehr schnell unsere Erwartung, unsere Schlussfolgerung. Und die werden sich dann verändern zu etwas Gutem. Und Paulus sagt hier, wenn wir lieben, heißt es noch nicht, dass sich die Welt verändern wird. Wir sollen nicht nur aus diesem einen Beweggrund lieben, damit sich der andere endlich mal verändert, sondern weil es zum Wesen der Gläubigen gehört. Die Liebe gehört einfach zum Wesen der Gläubigen. Unabhängig davon, was mit dem anderen passiert. Und hier spricht er es an und sagt, für das Böse ist die Obrigkeit zuständig. Die ist dafür zuständig, das Böse zu bestrafen, das Gute zu belohnen. Und dann sagt er weiter, hier ab Vers 9, ab Vers 8 im Kapitel 13, wir sind aber schuldig zu lieben. Das gehört zu unserem Wesen, zum Wesen der Gläubigen. Obwohl wir sagen müssen, das ist nicht selbstverständlich. Wir stehen in einem Kampf. Wir können das nicht sagen, das kommt dann automatisch. Sobald wir gläubig sind, wird das automatisch kommen, dass wir lieben. Wir sehen hier, Paulus spricht mit einigen Befehlswörtern. Er spricht über einen Kampf. Er spricht darüber, gebt euch hin, dient, weil es ein Opfer ist. Und hier in diesem Zusammenhang sagt er, dass das die Obrigkeit dafür zuständig ist, das Böse zu bestrafen. Aber unsere Schuld bleibt, einander zu lieben. Und jetzt sind wir hier bei unserem Text angekommen, wo er sagt, seid niemand etwas schuldig, außer, dass ihr einander liebt. Und er führt das hier aus und ich möchte hier diesen Text aus diesem Text drei Gedankengänge rausnehmen, wo ich doch sehe, dass Paulus das hier so in diese drei Gedanken mit hineinnimmt, indem wir in eine Gefahr stehen, uns von der Welt prägen zu lassen und langsam den Weg von der Liebe uns zu distanzieren. Und wer es hier schreibt, in Egoismus, in Neid, in Streit, bis hin zum Hass zu kommen, schreibt er hier, wir sollen wach bleiben in der Liebe. Und den ersten Gedanken, den ich hier weitergeben möchte, ist, liebt, denn das wollte das Gesetz schon immer. Und das ist das Erste, was er hier aufzählt. Und er sagt, wir sollen lieben, denn er sagt, das ist das, was Gott schon immer gesagt hat, indem er euch das Gesetz gegeben hat. Und was Paulus hier indirekt tut, ist, dass er die Leser fragt, ob sie das Gesetz auch richtig verstanden haben. Was Gott mit dem Gesetz beabsichtigt hat. Als Gott das Gesetz gegeben hat, wollte er nicht alles mit dem Buchstaben klären. Gott hatte nicht vor, alles vertraglich zu klären. Er hat uns sein Wesen offenbart durch die Gesetzgebung. Und er sagt, wenn wir genau hineinschauen, und das sagt Paulus hier, können wir jedes Gebot, jedes Gesetz, jede Gesetzgebung von Gott auseinanderlegen und prüfen, und wir werden sehen, es ist begründet in der Liebe. Und das soll uns zu einer Liebe führen. Und Paulus, er nennt hier ein paar Beispiele und er zählt die auf und dann kommt er zu dieser Aussage, und sollte es irgendein anderes Gebot geben, es ist darin begründet, dass wir einander lieben sollen. Das ist in dem zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten, sagt er, wie dich selbst. Sicherlich fragen wir uns hier, wo ist dann der Unterschied zwischen einem Gesetz, wie wir es verstehen, eine Gesetzgebung und der Liebe? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Sicherlich gibt es da von unserem Verständnis einen Unterschied. Wenn wir rein ein Gesetz nehmen, dann ist das ein Buchstabe, der uns dazu zwingt, das zu halten. Aber was Gott beabsichtigte, war nicht das. Gott wollte, dass wir dadurch unsere Liebe zeigen, wenn wir über das Gesetz nachdenken. So wie er hier diese Beispiele bringt. Es geht immer um das Wohl des Nächsten, um unsere Einstellung zu Gott, Gott gegenüber. Und da zeigt sich die Liebe, wenn wir die Gesetze uns anschauen. Das ist nicht nur eine vertragliche Sicherung für Gott. Das wollte er nicht, das hat er nicht beabsichtigt. Er wollte, dass wir Menschen es lernen zu lieben. Das war sein Thema. Wer wirklich liebt, sagt Paulus hier, der kann davon ausgehen, dass er das Gesetz erfüllt. Dass er die Gesetze hält. Wer wirklich Nächstenliebe hat, das ist das, was er hier sehr deutlich anspricht. Liebe, sehen wir hier aber auch, wo es über das Gesetz geht, ist nicht etwas, was nur ein Gefühl ist, nur ein nettes Empfinden ist. Wir sehen ja hier auch dadurch, dass Paulus das anspricht, was bedeutet die Liebe. Es ist nicht nur allein ein nettes Empfinden den anderen gegenüber, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, wenn wir lieben. Und das ist hier, wo er das aufzählt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, nicht stehlen. Es sind nicht nur immer nette Empfindungen zu jemandem, es ist eine bewusste Entscheidung. Ich will meinen Nächsten lieben, ich möchte etwas Gutes für den Nächsten tun. Nicht etwas, was ihn benachteiligt, sondern vorzieht. Ich möchte das Beispiel bringen von Gott selbst. Wir lesen von Gott, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Zu sehen, wie sein Sohn auf diese Erde leidet, wie er verspottet wird, verachtet wird. Es war für Gott nicht unbedingt ein nettes Gefühl. Es war sehr tiefgehende Entscheidung, weil er die Menschen liebte. Es war ein Überwinden, weil er liebte. Das war nicht ein Gefühl. Es war eine Entscheidung für jemanden, für das Wohl des anderen. Das ist Liebe. Eine bewusste Entscheidung für das Wohl des anderen. Ich möchte hier auch eine Anwendung machen. Ich dachte hier ganz besonders auch an unsere Ehen und Familien. Ich denke, wenn wir über Ehen, Familien nachdenken, so ist das doch der Ort, wo Liebe sehr praktisch wird, wo Liebe ausgelebt wird. Und ich denke, der Ort, der in dieser Hinsicht sehr, sehr kostbar und sehr wertvoll ist. Aber es ist auch der Bereich, der gerade in Bezug auf dieses Thema sehr angreifbar ist, in vielen Hinsichten sehr angreifbar ist. Da hört man doch hin und wieder mal, ich habe keine Liebe mehr zu meinem Partner. Ja, was ist Liebe? Da müssen wir uns schon diese Frage wieder stellen, was ist das, die Liebe? Ist es vielleicht das Gefühl, was dir fehlt? Sind das diese Schmetterlinge im Bauch, die du benötigst? Oder willst du nicht diese Entscheidung zu treffen? Diese Entscheidung treffen, das Wohl des anderen. Ehe und Familien sind in dieser Hinsicht sehr angreifbar, obwohl sie sehr kostbar sind. Und nirgendwo sonst erfährt man so viel Zuwendung, Trost, Anteilnahme, wie in einer Ehe und wie in einer Familie. Das ist der Höhepunkt menschlicher Beziehungen. Und das wussten schon unsere Väter und Mütter der Gesetzgebung hier in Deutschland, die dann Artikel 6 geschrieben haben. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung, weil es so etwas Wertvolles ist. Aber dieses Idealbild wird heute nicht mehr so anerkannt. Wer daran heute noch festhält, der merkt sehr schnell, dass es in unserer Gesellschaft enorme große Kratzer bekommen hat. Die Entwicklung geht eher dahin, dass derjenige noch vielleicht belächelt wird, der daran festhält und der das als diesen Schutzraum sieht und sagt, da will ich die Liebe ausüben, da will ich diese bewusste Entscheidung treffen. Auch wenn ich das nicht immer erlebe, dass mein Gegenüber mich das auch zurückgibt. Auch wenn ich das nicht immer erlebe, auch wenn ich das vielleicht gar nicht mehr erwarten kann, dass ich doch diese Überwindung bekomme, durch das Gebet, durch unseren Herrn Jesus, diese Kraft bekomme zu sagen, ich möchte lieben. Ich möchte trotzdem das Wohl meines Mitgliedes in der Familie, sei es mein Ehepartner, der Kinder oder Eltern, zu lieben. Dass wir uns doch dafür entscheiden, da zu lieben. Auch wenn es heute nicht mehr in ist. Das Problem ist, dass wir Menschen uns gerade in dieser Hinsicht auch zu oft fragen, was bringt es mir? Was wird es mir nutzen, wenn ich das tue? Wer wird sich um meine Bedürfnisse kümmern? Und da wird sehr oft und sehr viel darüber diskutiert, sei es in Büchern oder durch Gespräche. Und das geht immer um das eigene Wohl. Das wird aber nicht unseren Ehen helfen. Das wird unserer Familie nicht helfen. Das wird uns eher immer mehr kaputt machen. Was wir schuldig sind, ist die Liebe. Dass wir hier wieder einander lieben. Und das bleibt die alte Regel. Die erfolgreiche Ehe besteht nicht so sehr darin, den richtigen Partner zu finden, sondern darin, der richtige Partner zu sein. Wir müssen unsere Blickrichtung ändern, dass wir den anderen im Blick haben, das Wohl des anderen. Und das heißt diese selbstlose Liebe. Das ist das tragende Motiv. Das ist das tragende Element unserer Familien, unserer Ehen. Das ist die Liebe. Solche Ehen halten dann auch schwere Zeiten durch oder vielleicht auch stürmische Zeiten. Liebt, sagt Paulus hier, denn das ist das, was das Gesetz schon immer wollte. Dass wir diese Treue behalten, diese Liebe halten. Denn dadurch erfüllen wir das Gesetz. Den zweiten Gedanken, den wir hier sehen in diesem Text, ist, was Paulus sagt, liebt, weil ihr wisst, in welcher Zeit ihr lebt. Liebt, weil wir wissen, in welcher Zeit wir leben. Er sagt in Vers 11, und dieses sollen wir tun, also zu lieben, das sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Wissen wir, in welcher Zeit wir leben? Paulus geht davon aus, dass wir es wissen sollen, welche Zeit wir leben. Und er sagt hier, er erklärt das hier kurz, die Stunde ist da, dass wir vom Schlaf aufwachen sollen. Das ist die Zeit, in der wir leben. Es ist die Stunde, in der wir es merken sollen, wache auf. Merke einmal, in welche Situation du steckst, was du schon alles übernommen hast von der Welt und wie du sehr, so sehr auf dich selbst fixiert bist. Aber er sagt dir auch weiter, wache auf, denn die Nacht ist vorgerückt und der Tag ist nah. Merke es, in welcher Zeit wir leben. Und er verbindet das hier mit der Liebe. Und er sagt, wir sollen lieben, weil Jesus bald wiederkommt. Das ist die Aussage, die er hier macht. Es ist die Stunde gekommen, die uns sagt, wachet. Wenn wir uns die Uhr anschauen, die Uhr zeigt uns die Zeit des Tages an. Und die Weltgeschichte kann man auch mit einer Uhr vergleichen. Ganz am Anfang der Geschichte war es ganz früh morgens, 6 Uhr würden wir sagen. Und die Zeit, die geht. Und so vergleicht die Bibel das mit einer Weltuhr, weil sie vergleicht es mit einer Zeit, die abläuft. Gott hat uns Menschen nicht das Recht gegeben, die Uhr zu lesen. Dass wir wissen, wann die letzte Stunde schlägt. Aber uns sind Zeichen gegeben worden in der Heiligen Schrift, die uns sagen, dass wir in der letzten Zeit leben. Und ich möchte es von 3 Schreibern erwähnen, die es im Neuen Testament sehr deutlich gesagt haben, diese Zeichen erwähnt haben, in welcher Zeit wir leben. Paulus sagt das in Petrus sagt das einmal im Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 20, und er sagt, wir leben in der letzten Zeit. Und er verbindet das ja auch damit, wir leben in der letzten Zeit, weil er weiß, Jesus ist wieder zum Himmel gefahren. Und er hat gesagt, ich bereite euch die Stätte vor und ich werde euch abholen. Und es ist die letzte Zeit gekommen. In 2. Timotheus 3 sagt Paulus, es ist die letzte Tage. Er spricht von den letzten Tagen und er sagt, es werden schwere Zeiten auftreten. Und dann sagt er in Vers 8, die Menschen, die in den letzten Tagen kommen sollten, die sind schon da, sagt Paulus in Bezug auf die letzten Tage. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 2, 18, es ist die letzte Stunde. Es sind alles Kennzeichen, die die Heilige Schrift uns gibt. Wenn wir uns die Weltuhr anschauen, wir können es nicht bestimmen, zu welcher Stunde wir leben und wann die letzte Stunde schlägt. Aber die Schrift sagt, wir leben in der letzten Stunde. Und in diesem Zusammenhang sagt Paulus, werdet wach. Gerade in Bezug auf der Nächstenliebe, in Bezug auf dem, wie wir unser Leben leben, dass wir hier die Nächstenliebe ausüben. Und er beschreibt das hier in diesem Text, den wir gelesen haben, Römer Kapitel 13. Hier gebraucht Paulus den Ausdruck, die Nacht ist vorgerückt und der Tag ist nah. Gläubige leben in einer Nacht der Welt, in einer finsteren Nacht. Und die Sonne, sagt Paulus, wird bald aufgehen. Jesus ist noch nicht wiedergekommen, aber er wird bald wiederkommen. Und Paulus sagt hier, ein Christ, ein Gläubiger, lebt in der Nacht, aber er soll wach sein wie am Tage. Das ist der Ausdruck, den Paulus hier braucht. Und hiermit zeigt er auch, dass es eine Überwindung ist, dass es nicht immer einfach ist. Aber wir leben in einer dunklen Nacht. Aber er sagt, wir sollen leben wie am Tage. Wir sollen uns nicht verführen lassen von der Dunkelheit, wie er hier schreibt, von der Finsternis der Nacht dieser Welt. Und das kommt so schnell vor. Und er führt hier auch einiges auf. Wir werden beeinflusst. Und er sagt hier von Unzucht, von Ausschweifung, von Streit, von Neid. Wir werden verführt. Wir werden darin versucht. Und was auf der Strecke bleibt, ist die gegenseitige Achtung, die Demut, die uns als Christen kennzeichnen sollte, die Treue, das Dienen. Das sind Dinge, die uns hier wachrütteln sollen. Und wir sagen, wenn wir diesen Text lesen, Das ist, denke ich, das Ziel von Paulus, dass er sagt, schaut euch die Zeit um euch an. Schaut euch die gefährliche Zeit an, in der wir leben. Und dass es die letzte Stunde ist. Und er ruft uns hier auf, dass wir aufwachen sollen, dass wir uns selbst überprüfen sollen und sagen, ich will wachsen in der Nächstenliebe. Ich will es neu wieder lernen, meinen Nächsten zu lieben. Und ich denke, diese Eigenschaften, die er hier aufzählt, ist genau das Gegenteil von Nächstenliebe. Wenn wir jemanden beneiden, dann ist das nicht Nächstenliebe. Oder wenn wir in Streit verfallen, in Unzucht. Das ist das, was er hier vorhin aufgezählt hat. Man sagt, die Liebe, die bricht nicht die Ehe, sie stehlt nicht, sie tötet nicht. Das tut die Liebe nicht, sondern sie sieht das Wohl des Anderen. Und ich möchte hier auch in diesem Zusammenhang unsere Situation als Gemeinde ansprechen, in der wir stehen, als Gemeinde. Und wir haben schwierige Herausforderungen, gerade in unserer jetzigen Zeit. Stehen wir in Herausforderungen und ich denke, wir sehen das so, dass die in der kommenden Zeit nicht unbedingt weniger werden, die Herausforderungen werden stärker. Es ist eine Müdigkeit vom Bau sehr stark vorhanden. Gleichzeitig stehen sehr viele Fragen offen. Wie wird das laufen mit der Aufteilung? Es sind große Herausforderungen, der wir stehen. Und liebe Geschwister, ich kann mir gut vorstellen, dass manch ein Bruder hier jetzt auch sitzt und denkt, ist das nicht auch Nächstenliebe, wenn wir mithelfen, bauen und nicht Einzelne alleine da lassen? Und wenn jemand sagt, ich fühle mich nicht geliebt, wenn ich hier alleine Tag für Tag bin und meine Brüder kommen nicht, dann hat er recht, das ist nicht Liebe. Und wir sollen auch wach werden in der Nächstenliebe. Und wisst ihr, ich möchte das jetzt nicht sagen aus einer Verzweiflung oder aus einer Hilflosigkeit, dass wir sagen, wir haben es versucht alleine zu stemmen und jetzt klappt das nicht und jetzt wollen wir es mit der Liebe beginnen. Es ist eine Überzeugung. Und es ist eine Überzeugung, die da war, die da ist und bleiben soll. Wenn wir nicht werden Nächstenlieben haben, in diesen ganzen Herausforderungen, die auf uns zukommen, wir werden das nicht schaffen. Wir werden sehr schnell in Neid, in Streit verfallen. Wir werden sehr schnell uns alleine lassen und wir werden das nicht schaffen. Und ich würde uns hier auch als Gemeinde ermutigen, dass wir das hier ausleben. Die praktische Nächstenliebe. Und dass wir Rücksicht haben, dass wir Demut ausleben, Respekt haben gegenüber anderen und dann auch Dienstbereitschaft haben. Und dass diese christlichen Tugenden vielleicht gerade in diesen schweren Zeiten ein Kennzeichen der Gläubigen werden sollen. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass gerade in einer schweren Zeit, da kommt doch das raus, was in einem Menschen drin ist. Da kommt das raus, was drin ist und ich denke, das soll sichtbar werden bei uns als Gläubigen, dass wir in einer Herausforderung die Nächstenliebe haben. Als dritten Gedanken, den ich hier weitergeben möchte, den Paulus hier auch anspricht, ist, liebt, weil ihr wisst, es gilt zu kämpfen. Es kommt nicht von alleine, es gilt zu kämpfen. Paulus spricht das hier an und er sagt, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Und wir merken, er hat hier einen Soldaten vor sich, der zu kämpfen hat. Es kommt nicht von alleine. Die Liebe wird nicht von alleine kommen. Die Nächstenliebe, es ist eine bewusste Entscheidung, für die wir kämpfen müssen, wo wir uns auch anstrengen müssen. Das kostet für uns eine Überwindung. Sie kommt nicht automatisch zu uns. Die Jünger Jesu gingen mit Jesus im Garten Gethsemane und sie wandelten in eine dunkle Nacht hinein. Es war wörtlich Nacht, aber es war auch in dieser Situation Nacht. In eine sehr dunkle Nacht. Und Jesus betete und die Jünger schliefen ein. Sie kämpfte nicht mit. Und Jesus suchte sie einmal auf. Jesus suchte sie noch einmal auf und sie schliefen immer wieder. Und dann sagte Jesus in Matthäus 26, 41 dieses Wort: Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und das ist der gleiche Aufruf, wachsam zu sein. Er sagt, wachet und betet. Und ich denke, das ist der Kampf, den wir führen sollen. Wachen und beten. Wenn wir hier uns die Waffen anschauen, die Paulus uns hier auch gibt, in Vers 14, so sagt er, zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht zur Erregung der Begierde. So endet er diesen Text und er sagt, zieht den Herrn Jesus Christus an. Das, was er auch in Epheser Kapitel 6, Vers 10 sagt, seid stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Unser Kampf, so sagt Paulus das, ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen finstere Mächte. Daher sollen wir die Waffenrüstung Gottes anziehen. Es gilt, einen Kampf zu führen. Der Tag ist noch nicht gekommen, wo wir bei Jesus sind. Wir sind in einer dunklen Welt, wo wir versucht werden, wo wir verführt werden. Und daher gilt es, zu kämpfen. Und wenn wir das Gefühl haben, müde zu werden, und das kann auch kommen, dass wir müde werden, so lasst uns immer wieder neu zu diesem einen zu greifen, zu Jesus Christus. Dass wir durch Gebet, durch das Bibellesen, uns da die Kraft schöpfen und uns das erbeten, dass wir wieder neu beginnen wollen zu kämpfen, diesen Kampf des Glaubens in Bezug auf die Nächstenliebe auch, dass wir es wieder lernen wollen. Paulus sagt das hier, ich möchte es zusammenfassen, wir sollen lieben, denn das ist das, was das Gesetz wollte. Wir sollen lieben, weil der Tag ist nah, wo Jesus wiederkommt und wir sollen lieben, es gilt zu kämpfen. Es wird einen Kampf geben, aber es lohnt sich. Jesus wird das belohnen. Und unser Kampf wird nicht vergeblich sein, liebe Gemeinde, es wird belohnt werden. Und ich wünsche, dass wir das erleben. Lasst uns immer in der Kraft Jesu kämpfen, für den Glauben und für die Liebe. Amen.